wir waren vor 10, 12, 15 Jahren mal im Bereich der Spitze im OECD-PISA-Vergleich. Mittlerweile sind wir wieder angekommen bei dem, was man vielleicht als graues Mittelmaß bezeichnen muss. PISA orientiert sich nicht an den Maßstäben, die die Bildungs- oder Kultusministerkonferenz aufstellt, sondern tatsächlich, welche Kompetenzen haben 15-Jährige, die sie auch ins richtige Leben, auf Problemsituationen, auf Hürden übertragen können, um diese Hürden dann aus dem Weg zu räumen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Die Kompetenzen der 15-Jährigen in Deutschland sind so niedrig wie noch nie seit Beginn der PISA-Studien. Was können wir dagegen tun? Und in Sachsen-Anhalt hat mit der AfD eine rechtsextreme Partei die Wahl gewonnen, die Schule grundlegend umbauen will. Willkommen zur Monatsfolge von Die Schule brennt, in der Armin Himmelrath und ich aktuelle Entwicklungen aus Schule und Bildungspolitik einordnen und bewerten. Eine kurze Personalie vorweg. Armin ist inzwischen nicht mehr für den Spiegel unterwegs, sondern schreibt für Bildung Table. Der große Teil dieser Folge gehört PISA 2025 und das aus gutem Grund. Es gibt einen historischen Tiefstand in allen drei Kompetenzbereichen. Ein Viertel bis ein Drittel der Jugendlichen, die ohne ausreichende Basiskompetenzen klarkommen müssen, und ein Zusammenhang zwischen Herkunft und Leistung, der so stark ausfällt, wie nie seit der ersten Erhebung im Jahr 2000. Wir schauen auf die Zahlen und was wir aus ihnen herauslesen können und was vielleicht auch nicht. Und am Ende, dafür lohnt es sich dran zu bleiben, geht es um das, was seit der Wahl in Sachsen-Anhalt alles überlagert, was der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt für Schulen bedeutet. Armin, schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo Bob.
Zahlen, Daten, Fakten. PISA 2025 wurde zwischen Ende März und Ende Mai 2025 erhoben. Weltweit über 760.000 Jugendliche in 91 Staaten. In Deutschland 6.659 Schülerinnen und Schüler. Schwerpunkt diesmal, denn es gibt ja jedes Mal einen Schwerpunkt, die Naturwissenschaften. Die Werte für Deutschland: 486 Punkte in den Naturwissenschaften, 465 im Lesen, 464 in Mathematik. Wir beginnen gleich damit, was das bedeutet. Der deutsche PISA-Chef, Professor Samuel Greif selbst, hat nämlich für Armin exklusiv einen Ton dazu aufgenommen. Hören wir mal rein.
Die aktuelle PISA-Studie zeigt uns sehr eindrücklich, dass in allen drei Bereichen, Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik, die Leistungen so schlecht wie noch nie sind, auch schlechter als beim großen PISA-Schock vor 25 Jahren.
Schlechter als bei den ersten PISA-Ergebnissen, das ist harter Tobak. Müssen wir aufgrund der Ergebnisse wieder einmal vom PISA-Schock sprechen, Armin?
Ja, das müssen wir, wobei ich das, was ich so in den letzten Tagen erlebe, gar nicht so als geschockt erlebe. Es gibt relativ viele Menschen, die sagen sogar, das war zu erwarten. Vielleicht am offensivsten Susanne Lind-Klitzing vom Deutschen Philologenverband, die gesagt hat, ja, also findet sie jetzt keine große Überraschung. Das bewegt sich so in dem, was für sie absehbar war. Und man solle jetzt bitte aufhören, auf dem Schulsystem herumzuprügeln und endlich was an den Voraussetzungen tun. Es gibt aber schon auch Stimmen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Die GEW zum Beispiel erklärt, es sei im Grunde das Ganze so eine Bankrotterklärung der letzten 25 bildungspolitischen Jahre. Und dazwischen bewegen sich die Einschätzungen. Ich selber neige tatsächlich zu einer Desasterthese. Denn was wir jetzt sehen, ist ja ein Trend, der sich seit 2012, spätestens 2015 schon abgezeichnet hat, dass eben die Leistungen immer weiter runtergegangen sind. Klar, das sind jetzt 15-Jährige, die getestet wurden. Die haben irgendwo auch Corona und die Schulschließungen mitgemacht. Deshalb gehen die Daten übrigens auch weltweit ein bisschen runter, aber in Deutschland eben schneller als anderswo. Und wir waren vor 10, 12, 15 Jahren mal im Bereich der Spitze im OECD-PISA-Vergleich. Mittlerweile sind wir wieder angekommen bei dem, was man vielleicht als graues Mittelmaß bezeichnen muss.
Ist auch interessant, wenn man sich die PISA-Zahlen von 2000 bis 2022 anguckt, sieht man da schon, dass es wirklich stark nach unten geht, aber jetzt in Deutschland noch mal mehr und in anderen Ländern und Staaten eben nicht. Deshalb auch interessant, was du sagst. Susanne Lind-Klitzing ist ja die Vorsitzende des Philologenverbands, der die Gymnasien vertritt, die also sagt, wir müssen jetzt hier eigentlich in das System wahrscheinlich reingehen, wie wir es haben. Und die GEW über alle Schulformen mit einer total konträren Meinung. Was diese These der GEW ein wenig, würde ich jetzt mal sagen, unterstützt, ist das Zweite, was Greif gesagt hat, nämlich was für ihn besonders schlimm ist, hören wir noch einmal rein.
Der interessante Befund oder der wichtige Befund für Deutschland ist nicht, dass es überhaupt Unterschiede gibt, die gibt es überall, aber das Spannende und auch das, was uns Sorgen machen muss, ist, dass in kaum einem anderen Staat die Unterschiede so groß ausfallen wie in Deutschland.
Armin, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, das deutsche Schulsystem wird immer ungerechter. Und jetzt müsste man ja sagen, nun ja, das muss man eben, wenn die Leistungsspitze gut bleibt. Aber auch die Leistungsspitze ist es ja nicht. Im Grunde müsste man doch hier sagen, das stützt die These, dass hier allgemein was im Argen liegt, besonders bei der Ungerechtigkeit.
Ja, ich würde auch sagen, wir sehen an diesen Daten wirklich ein Systemproblem, wenn man es nett formulieren will. Man könnte auch sagen, ein Systemversagen, denn eigentlich lebt ja das deutsche Bildungssystem und Schulsystem, wie übrigens auch viele andere oder in den allermeisten anderen Ländern, ja davon, dass man sagt, über Bildung gibt es sowas wie ein Aufstiegsversprechen. Mhm. Es gibt die Chance, mit Bildung dich so weiterzuentwickeln, dass du neue Bereiche für dich erschließen kannst, die vielleicht familiär gar nicht so vorgegeben waren. Und dieses Bildungsversprechen, das ist im Grunde mit diesen Daten jetzt einkassiert worden. Denn man hat, wenn man aus den untersten Gruppen herkommt, was sozialökonomische Herkunft angeht. Und das ist ganz wichtig. Also es geht um finanzielle Lage und um Armut. Und es geht nicht primär zum Beispiel um Zuwanderung oder Geschlecht, sondern es geht wirklich um die sozialökonomische Lage, um Armut. Wenn man aus diesem untersten Teil der Gesellschaft kommt, dann hat man wahnsinnige Schwierigkeiten, nach oben sich hochzuarbeiten. Und das ist eben nicht ein individuelles Versagen, sondern das ist ein Versagen, was Schule tatsächlich organisiert, muss man sagen, als System organisiert. Ich habe heute noch mit einer Mutter gesprochen, selber armutsbetroffen. Vielleicht als kleines Beispiel, die sagte, naja, ihr jüngster Sohn, der wollte unbedingt aufs Gymnasium und war auch total gut, hat wahnsinnig gute Noten geliefert und die Grundschule hat diese Empfehlung aber verweigert, weil sie gesagt hat, nee, da ist der Junge dann verloren, da kommt er nicht zurecht, sie können ihm ja gar nicht weiterhelfen. Also da wird dann sofort sozusagen ein Vorurteil gegen eine armutserfahrenen Familie umgedreht in ein Negativurteil über die Bildungskarriere des Sohnes.
Im nationalen Bildungsbericht hatten wir es da schon mal von die sogenannten sekundären Effekte. Würdest du denn mitgehen mit Greif, wenn er sagt, das ist eigentlich das, was am gravierendsten und erstaunlichsten ist? Oder gibt es noch ein Ergebnis, was dich sehr überrascht hat? Ich kann vielleicht gleich auch mal sagen, was mich überrascht hat. Und ich tease jetzt schon mal an, dass das durchaus positiv ist, wenn es auch das wenige Positive ist, was es so gibt.
Ja, mich hat das schon überrascht, diese Spaltung, die da in Deutschland sichtbar wird. Und vor allem eben, dass andere Länder es schaffen, diese Lücke kleiner werden zu lassen, während Deutschland zu den wenigen Staaten gehört, wo sie wächst. Wir gehören zu den Top 3, aber eben nur in dieser wahnsinnig unrühmlichen Disziplin der Bildungsungerechtigkeit. Und das finde ich schon, ich muss das so sagen, ich finde das richtig krass. Ich finde es richtig krass, dass wir an diesem Punkt stehen, nach 25 Jahren PISA, in denen unter anderem Herr Schleicher immer wieder von der OECD, der Bildungsdirektor, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es diese Ungerechtigkeit in Deutschland gibt. Und es wurde von vielen Akteurinnen und Akteuren immer so verbunden mit, bitte mischen Sie sich da nicht ein.
Und gleichzeitig ist es vielleicht auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es gerade in diesem deutschen PISA-Bericht ja Länder gibt, mit denen Deutschland dann verglichen wird, und zwar unter der Prämisse, dass man sie gut vergleichen kann. Österreich wegen Sprache und Struktur, Schweiz aufgrund der Digitalisierung, Estland ist, glaube ich, auch Kanada. Und Kanada ist besonders spannend, weil die eben auch eine Migrationsgesellschaft sind. Also einfach nur zu sagen, naja, das ist in Deutschland halt so, weil wir so viel Immigration haben, das wäre in dem Fall einfach auch nicht richtig.
Genau, es wäre nicht richtig. Und gerade das Beispiel Kanada zeigt, und da sagt Samuel Greif zum Beispiel auch, man kann ja einen hohen Leistungsanspruch mit einer sehr individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen verbinden. Also es ist nicht so, dass wir nur den Leistungsanspruch setzen müssen und ansonsten müssen die Kinder sehen, wie sie dahin kommen, sondern man kann hingehen und eine Verknüpfung herstellen zwischen hohem Leistungsanspruch und gleichzeitig hohem Anspruch, einem Kind, jedem Kind im besten Fall individuell zu helfen und es individuell zu unterstützen bei der Erreichung der Ziele, die es gerne erreichen möchte.
Weißt du, Armin, wir sind ja hier in dem Podcast Die Schule brennt. Das ist, wenn man sich den Titel anhört, schon alarmistisch. Und als ich über unsere Folge nachgedacht habe, habe ich gedacht, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt hier nicht wortwörtlich in diesen Schocker-Modus geht. Aber wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ein Viertel der Jugendlichen schaffen es in den Naturwissenschaftlichen nicht, die Basiskompetenzen zu erreichen. Ein Drittel im Lesen und in Mathematik. Das ist ja gravierend, und weil da geht es ja wirklich um Informationsentnahme, und wir wissen auch, dass ein fehlender Bildungsgrad gleichzeitig empfänglich macht für zum Beispiel populistische Versprechen, was Bildung im Grunde genommen als Kern einer funktionierenden Gesellschaft nochmal stark macht. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, was das genau heißt. Was kann denn beim Lesen dieses Drittel nicht?
Es kann zum Beispiel nicht aus einer längeren Mail zwei oder drei wichtige Informationen herausziehen. Dieses Drittel hat Schwierigkeiten, einfache Übertragungen von Mechanismen vorzunehmen. Nehmen wir etwas ganz Leichtes. Du hast ein Kochrezept, das für vier Personen ausgelegt ist, bekommst aber 10 Leute an diesem Abend zu Gast oder willst 10 Leute inklusive deiner eigenen Personen verköstigen. Man müsste also alles mal 2,5 nehmen. Das wäre das, was wir uns jetzt einfach vorstellen. Und diese Schülerinnen und Schüler, die schaffen das nicht.
Und es geht um 15-Jährige, ja?
Es geht um 15-Jährige, genau. Und es kann auch sein, dass die zum Beispiel nicht in der Lage sind, sich einen Zettel anzuschauen, der an der Bushaltestelle hängt, und daraus abzuleiten, an welchem Wochentag, um welche Uhrzeit der Bus oder die Straßenbahn fährt. Klar kann man sagen, geht alles auch mit einer App, kann ich vielleicht auf anderem Weg herausfinden. Aber das sind die Fähigkeiten, um die es geht. Und für mich sieht das schon so aus, als liegt das sehr nah an dem, was wir von den Studien von Anke Grotluschen kennen, von der Uni Hamburg. Sie ist dort Professorin und kümmert sich um, ja, früher hätte man das Analphabetismus genannt, also funktionellen Analphabetismus, Menschen, die im Alltag so wenig lesen und schreiben können, dass sie im Alltag nicht mehr richtig teilhaben können am gesellschaftlichen Leben und im Grunde ständig auf Unterstützung angewiesen sind.
Im Tagesspiegel sprach Greif davon, dass die 15-Jährigen heutzutage weniger können als 13-Jährige eben noch vor einigen Jahren. Woran liegt das?
Tatsächlich ist es ein Konglomerat von Gründen, die da zusammenkommen. Einen hatte ich eben schon angesprochen, also
sozioökonomische Faktoren.
Ja, Sozioökonomie, das ist natürlich ein Punkt. Die Pandemie spielt ganz sicher eine Rolle. Mhm. Das ist eine Erklärung dafür, warum es in fast allen Ländern eine Delle gab oder ein Abrutschen. Aber nicht alle rutschen weiter ab. Und das sieht halt in Deutschland im Moment noch so aus. Es kommt sicherlich auch dazu ein anderes Kommunikationsverhalten, also die große Frage Social Media. Wie viel lese ich noch? Wie viel wird mir vorgelesen oder anders zur Kenntnis gebracht? Vielleicht in Filmen und nicht mehr erlesen. Und wenn man das alles zusammenführt mit dem Lehrkräftemangel, den wir haben in Deutschland, mit der Überfrachtung von Schulen, mit Aufgaben, die vielleicht nicht, oder von Lehrkräften insbesondere, mit Aufgaben, die nicht unmittelbar unterrichten sind, sondern so Dokumentationspflichten, solche Dinge. Wenn wir uns so Sachen anschauen, wie erziehen Familien eigentlich und was davon machen sie nicht mehr selber und geben an Schule oder Bildungsinstitutionen ab, dann haben wir, glaube ich, eine Gemengelage, aus der sich schnell zeigt, ja, das sind sehr, sehr viele Baustellen. Und wenn die eben ungünstig sich kombinieren, und das ist hier in Deutschland offenbar gerade der Fall, dann kommen solche Ergebnisse dabei heraus.
Ich habe schon mal angedeutet, gerade eben, als es um Susanne Lehn-Klitzings Anklang ging, jetzt zu sagen, wir stärken die Strukturen, die da sind. Und was mir wichtig ist an dieser Stelle, ich möchte das auch nicht in Abrede stellen. Also es ist eine Position, die man haben kann, zu sagen, jetzt hört auf, rumzureformieren und stärkt das System, wie es ist. Also das kann man so sehen. Aber jedenfalls, da habe ich ja auch schon angedeutet, dass auch die Leistungsspitze immer kleiner wird. Mhm. Es gibt ja starke Kritiker, die sagen, das liegt eben an der Leistungsfeindlichkeit. Den jungen Leuten wird einfach alles geschenkt. Ist dann da was dran?
Naja, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, das ist so eine 50er-Jahre-Pädagogik, und zwar aus dem letzten Jahrhundert, nicht aus diesem, in dem wir gerade leben.
Aber Armin, es ist doch so schlimm. Brauchen wir sie nicht vielleicht? Ich höre da jetzt nicht auf.
Ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob vor 70 Jahren die Pädagogik und die Leistungen besser waren. Das ist ja nur eine nostalgische Verklärung, die da zitiert wird. So nach dem Motto, ich bin Zahnarzt geworden und das konnte ich, obwohl oder weil es damals eben eine ganz andere Pädagogik gab. Also auch Schulforschung geht ja weiter. Erziehungswissenschaft ist eine Wissenschaft. Und wir, glaube ich, tun gut daran, uns dort auch neuen Erkenntnissen zu öffnen, die das Lernen interessanter macht. Und dann kommt das, ich nenne es jetzt mal so, Kuschelpädagogik-Argument immer so ein bisschen als Totschlagargument daher. Aber auch das wird ja abgefragt in der Studie. Wie gut geht's denn den Kindern und Jugendlichen eigentlich in Schule? Ja. Und da ist eines der wenigen positiven Ergebnisse, dass das in Deutschland eigentlich relativ gut aussieht. Und es gibt immer noch ein Viertel etwa, Drittel bis ein Viertel, bei denen das nicht so gut ist. Das ist auch noch zu viel. Das muss weniger werden. Im Grunde ist jeder Einzelfall zu viel. Aber insgesamt schafft Schule es schon, als ein Raum rüberzukommen, in den Schülerinnen und Schüler gerne gehen. Das ist ja schon mal eine wahnsinnig gute Voraussetzung für erfolgreiches Lernen, denn darüber reden wir ja letztlich, wenn wir über PISA reden. Und erfolgreiches Lernen, würde ich sagen, setzt nicht Angst und Druck und das, was man so mit Leistungsorientierung der 50er Jahre verbindet, voraus, sondern es setzt voraus, dass Menschen dahin kommen und Lust haben, dort etwas zu lernen. Und dafür gibt's natürlich auch total viele Beispiele, dass das funktioniert. Nur, wir haben es eben bisher nicht in der Fläche ausgerollt bekommen, jedenfalls nicht in einem Ausmaß, der dann eben bei den PISA-Ergebnissen zu besseren Ergebnissen führen würde.
Die sehr genauen Hörerinnen und Hörer haben jetzt festgestellt, dass Armin das vorweggenommen hat, was ich als wirklich Erkenntnis so mitgenommen habe, dass viele da sehr gerne reingehen. Andererseits, zu einem Ort einfach nur gerne zu gehen, von dem man dann wieder weggeht und nicht so richtig viel mitgenommen hat, kann natürlich auch nicht unser Anspruch sein. Krass ist vielleicht auch noch als eine Erkenntnis, wir haben es gerade schon mal angedeutet, die Punkte, die am Gymnasium an Kompetenz erlangt werden, sind deutlich mehr als an den anderen Schuljahren. Also das sind, da sprechen wir von mehreren Lernjahren. Ist das jetzt ein Argument gegen das gegliederte System? Also im Sinne von, wir brauchen eigentlich heterogenes Lernen, Lernen für alle, die dann auch andere mitziehen, hohe Erwartungen oder vielleicht sogar dafür?
Aus meiner Sicht ist es erstmal ein Befund, der zeigt, dass das Gymnasium, das ja immer wieder angefochten und diskutiert wird, dass es erstmal geschafft hat, seine Position zu stärken, nämlich vor allem leistungsstärkere Schüler aufzunehmen und mit denen zu arbeiten und, um es ein bisschen böse zu formulieren, den Rest an die restlichen Schulen abzugeben. Und die haben dann eben entsprechend niedrigere Werte. So, das ist erstmal der Befund. Dass das am Gymnasium nicht alles rosig läuft und ja nicht zwingend gut funktioniert, zeigt sich unter anderem darin, dass auch dort die Leistungspunkte zurückgegangen sind, die PISA-Punkte. Es zeigt sich daran, dass zur Gruppe der Spitzenlernerinnen und Lerner, die wirklich herausragende Kompetenzen in den oberen Kompetenzfeldern haben, dass das, glaube ich, nur noch 8 oder 9% sind. Eine der PISA-Forscherinnen hat mir im Gespräch gesagt, damit kannst du keine Elite aufbauen, das reicht nicht. Also auch am Gymnasium gibt es massive Probleme, die vielleicht noch nicht ganz so dramatisch aussehen, weil die Punktzahlen höher sind. Aber das ist so ein bisschen, ich finde es fast unredlich, die gymnasialen Leistungspunkte mit denen der nicht-gymnasialen Schulen zu vergleichen. Das ist ähnlich unredlich, wie wenn man sich jetzt hinstellen würde und sagen, oh, guck mal, die anderen europäischen Länder im EU-Schnitt, die sind schlechter als wir. Deutschland ist überdurchschnittlich gut. Wir brauchen uns keine Sorgen machen.
Wir sind EU-Spitze.
Wir sind gewissermaßen EU-Spitze. Aber damit sind wir eben OECD-weit gerade mal so Mittelfeld. Und die Frage ist auch, wollen wir uns damit wirklich zufrieden geben? Das kann es ja wohl nicht sein.
Bevor sich jetzt einige an dem Begriff Elite aufhängen, also es geht vor allen Dingen darum, dass wir natürlich eine Leistungsspitze brauchen von Menschen, die dann in Bereichen arbeiten, die letzten Endes hinterher exportiert werden. Ne? Denn dieses flapsige Deutschland hat nur Bildung ist halt einfach wahr, richtig?
So ist es. Genau so ist es.
Ich habe mich was gefragt und zwar war ja Andreas Schleicher hier selber im Podcast am 1. August 2023 und da hat er, ich formuliere das jetzt mal so, auch zugegeben, also der PISA-Koordinator der OECD, dass die PISA-Studie auch nicht alles misst. Hören wir da mal ganz kurz rein.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, was wir nicht messen können, lässt sich auch sehr schwer verbessern. Und da liegt ein großes Problem, gerade auch in Deutschland, da fokussieren wir uns sehr jetzt auf Mathe und Deutsch und andere Fächer und wir vergessen oft eben, dass es um sehr viel mehr geht. Es geht um Charakter, es geht um Werte, es geht um meine Fähigkeit. Kann ich mit mir selber leben? Kann ich mit anderen Menschen leben? Und was wir in der OECD tun, ist, dass wir auch diese Faktoren, soweit es möglich ist, sichtbar machen. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir einfach besser werden, das, was wichtig ist, zu messen und nicht einfach das, was man einfach bewerten kann.
Armin, Mir schrieb auch direkt jemand über Substack, naja, man müsste mal so ein bisschen den Ball flach halten. PISA misst eben nicht alles oder kann auch nicht alles messen. Aber ist das jetzt eine Ausflucht oder müssen wir das jetzt hier schon so ernst nehmen, auch wenn es um OECD, um eher wirtschaftliche Faktoren geht und diese Kompetenzen, Problemlösungen und so weiter ja auch im Hinblick auf wirtschaftliche Kompetenzen gesehen werden. Denn es geht ja bei PISA ausdrücklich nicht darum zu schauen, ob ein Bildungsstandard erreicht wird.
Genau, PISA orientiert sich nicht an den Maßstäben, die die Bildungs- oder Kultusministerkonferenz aufstellt, egal wie sie sie nennt oder formuliert, Bildungsstandards, Leistungsstandards, Curricula, die dort formuliert werden oder auch in den Ländern formuliert werden. Das ist alles nicht der Maßstab für PISA, sondern tatsächlich die Idee, welche Kompetenzen bringen oder haben 15-Jährige und bringen sie dann mit, die sie auch ins richtige Leben, auf Problemsituationen, auf Hürden übertragen können, um diese Hürden dann aus dem Weg zu räumen. Ja. Und das ist natürlich getrieben von der Idee einer Workforce, die da herangezogen wird und die ausgebildet wird und von Menschen, die man irgendwann im Arbeitsmarkt gerne haben möchte und benötigt. Andererseits ist dieser Ansatz eben seit 25 Jahren derselbe und er ermöglicht es halt, gerade unabhängig von Curricula, auch ganz verschiedene Staaten miteinander zu vergleichen. Nicht nur Deutschland und Österreich, die ein vergleichsweise ähnliches System haben, sondern eben Deutschland zum Beispiel, wenn man das möchte, mit Kanada, die ein ganz anderes haben, mit Frankreich, die sehr zentralistisch sind, mit den Niederlanden, die viel mehr Freiheit für die einzelnen Schulen gewähren. Also das sind ganz unterschiedliche Ansätze und trotzdem kann man sie hier vergleichen.
Jetzt ist die naheliegende Frage ja, was können wir tun? Im Podcast hier haben wir schon mit Karin Prien auch darüber gesprochen. Wir haben beide über die datengeschützte Schulentwicklung gesprochen. Das werden wir einfach mal in die Shownotes machen. Ein Befund, der mich überrascht hat und der Lehrkräfte auch direkt trifft, das ist der, dass Klassenführung und konstruktive Unterstützung, das sind beides Teile dieser tiefen Dimension, die besonders wirksam für guten Unterricht sind mit kognitiver Aktivierung, bei den Schülerinnen und Schülern in Deutschland schlechter eingeschätzt werden als im OECD-Durchschnitt. Bedeutet das, dass wir auch, ich formuliere es mal nett, eine Qualitätsoffensive brauchen, was das betrifft?
Die schadet wahrscheinlich nie. Man könnte auch mit Merz sagen, offenbar ist es kommunikativ nicht so richtig rübergekommen, was die Lehrkräfte wollen.
Ja. Also das soll hier kein Lehrerbashing werden, aber was eben in der Studie steht, ja, das ist eine Einschätzung.
Genau, das ist das Feedback, was die Schülerinnen und Schüler geben. Und die machen das, glaube ich, auch nicht aus Bösartigkeit. Und das Interessante ist ja, wenn man es dann wirklich international vergleicht, anderswo scheint das anders zu laufen. Mhm. Und zwar unabhängig davon, wie die Systeme dort organisiert sind. Und das ist schon etwas, das lohnt sich wahrscheinlich mal genauer anzuschauen, ohne dass ich jetzt ad hoc eine Lösung dafür habe.
Und das ist ja genau die Schwierigkeit. Das ist übrigens auch so, damit wir das nochmal einmal ganz kurz angeteasert haben beim Punkt Digitalisierung. Denn es gibt ja diejenigen, die sagen, mit Digitalisierung wird alles schlechter. Dann gibt es auch die Jubelperser, die sagen, mit Digitalisierung wird alles besser. Und wenn man sich PISA und auch die Vergleichsländer anschaut, dann stimmt beides nicht, sondern wenn die Qualität des Zugangs stimmt, dann gibt es auch höhere Kompetenzen. Bei schlechtem Zugang bringt es halt weniger. Müssen wir vielleicht mehr über tatsächlichen Umgang auch mit Digitalisierung und Digitalität sprechen und weniger über Ausstattung, Technik und so weiter?
Ja, ich glaube, das muss man. Also man darf im Grunde jetzt keinen Punkt ausschließen. Die Ergebnisse sind halt so desaströs und so schlecht im Vergleich. Und eben, es zeichnet sich ja auch nicht ab, dass dieser Abwärtstrend jetzt irgendwie abgefangen wird oder dass wir die Talsohle erreicht hätten. Das alles wird sich zeigen, aber es sieht im Moment nicht danach aus. Von daher muss im Grunde alles auf den Prüfstand und dann eben gerade auch diese Frage der Digitalisierung, weil die, das hatte ich ja eben angedeutet, auch bei den Gründen mit reinspielt. Also die digitaler gewordene, ins Netz verlagerte Kommunikation ist natürlich ein Faktor, der einzahlt auf solche Ergebnisse. Und wenn wir uns das nicht angucken, dann riskieren wir halt, dass wir einen wichtigen Hebel ja unbeachtet lassen, mit dem sich möglicherweise etwas ändern ließe.
Noch eine Kleinigkeit, was mich, sagen wir mal, etwas überrascht hat, ist, dass Karin Prien sagt, ich zitiere, was mich überrascht ist, dass Elternbildung einfach nicht so wichtig finden und sie fordert mehr Engagement bei den Eltern. Hat sie da einen Punkt oder ist das so ein bisschen auch eine Ausflucht aus einem System, was es seit Jahrzehnten nicht schafft, Schülerinnen und Schüler fit für die Zukunft der Gesellschaft zu machen?
Ich glaube, sie hat an der Stelle in gewisser Weise einen Punkt, weil diese Daten, die wir bei PISA sehen, die zeigen ja nicht allein ein Versagen der Schule, sondern die zeigen im Grunde ein Versagen von Gesellschaft mit Blick auf Bildung. Und da ist Schule ein Punkt, ja. Aber wenn wir dann so Aspekte reinnehmen, wie die Abhängigkeit von Bildungserfolgen von der finanziellen Situation der Ausgangsfamilie, ja, da produzieren wir ja auch schlechtere Leistungen in PISA über eine schlechte Sozialpolitik, über eine verfehlte Armutsbekämpfung. Und Kinder, die zum Beispiel den Gang ins Museum in einer Ausstellung nicht als Kind schon erfahren und feststellen, ja, das kann man machen und da lernt man auch was. Das ist ja kein schulisches Lernen. Trotzdem ist es etwas, das natürlich auf Kompetenzen und Lernerfolge einzahlt. Wenn man solche Zusammenhänge sieht, dann hat Karin Prien natürlich recht. Es geht auch darum, was Gesellschaft macht. Da sind dann übrigens die Eltern oder die Ausgangsfamilien auch nur ein Player oder eine Gruppe, die da eine Rolle spielt. Mhm. Aber klar, das hören wir ja auch von Lehrkräften immer wieder. Da wird immer wieder gesagt, Schule muss mehr Erziehungsarbeit leisten, ja, zunehmend mehr. Und das ist etwas, wo Familien dann sicherlich sich zurückgezogen haben in den letzten Jahren.
Letzte Frage dazu, wo wir schon bei Prien sind. Stell dir vor, du wärst ihr Berater. Was wäre dein persönlicher Rat an sie?
Ich glaube tatsächlich, dass Karin Prien eine derjenigen ist, die ziemlich gut verstanden hat, wie das funktioniert, weil sie hat ja versucht, bei der Regierungsbildung vor mittlerweile anderthalb Jahren in ihrem Ministerium tatsächlich so viele Glieder der Bildungskette zusammenzuführen, wie nur irgend geht. Von der Kita, frühkindlichen Bildung bis hin zur fast beruflichen Bildung, Studium so teilweise. Da war schon der Versuch, die Bildungskette wirklich endlich mal zusammen zu betrachten und auch in der politischen Verwaltung zusammenzuführen. Und das, glaube ich, ist der richtige Ansatz. Ansonsten hat die ja ein Haus, in dem sehr viele Menschen sitzen. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Ratschlag hätte, den sie noch nicht kennt.
Armin, du bekommst von mir 574 PISA-Punkte im Tiefstapeln. Ich glaube, du hättest bestimmt was zu sagen. Bevor wir ganz kurz zum zweiten Thema kommen, einfach weil es viele Menschen interessiert, ein Blick in die Kommentare. Wir nehmen ja immer wieder eure Kommentare auf und ihr könnt gerne auch nicht nur sagen, ob ihr die Folge gut fand oder nicht so gut, sondern uns hier inhaltliche Substanz zu geben. Ich finde es total interessant, was ihr so für Erfahrungen macht. Ich zitiere mal etwas, wo es um Angriffe von rechts ging. Da schrieb Melian M8, ich glaube, manche Menschen haben noch nicht mitbekommen, wie Schule heute ist. Ich bekomme es über meinen Sohn mit, sie ist bunt und das ist eine bereichernde Form, wenn sie genauso aufgegriffen wird. Ich möchte bestärken für Vielfalt und Gemeinschaft. Vielen Dank für diesen Kommentar. Das hat natürlich einen Grund, warum wir das hier besprechen, denn ich habe damals mit dem Schulleiter Andreas Lisson gesprochen, der in einer Schule in Gelsenkirchen beschrieben hat, wie es sich anfühlt, wenn der Druck auf die eigene Schule wächst. Wir hören mal kurz rein.
Wir haben in der Schulkonferenz jetzt beschlossen, dass die Progressivbreifahne an jedem Gebäude grundsätzlich hängt. Ja, und dann fing der Ärger an. Aus Sicht der AfD habe ich, / die Schule, das sogenannte Neutralitätsgebot würde ich verletzen. Mhm. In der Phase dahin habe ich aber gemerkt, wie es dann auf einmal ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, angeprangert wird. Und dann habe ich zahlreiche Mails bekommen, die ich so vorher nicht kannte. Also wenn man dann auf einmal sozusagen ins Fadenkreuz gerät und dann ja Mails bekommt, die teilweise unterirdisch sind und wirklich beleidigend sind, musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und derzeit ging es mir auch wirklich nicht gut, um nicht zu sagen, mir ging es schlecht. Ich war das nicht gewohnt und das hat mich auch sehr traurig gemacht und sehr betroffen.
Armin, das war vor einem halben Jahr. Seit der Wahl in Sachsen-Anhalt haben wir nun ein Bundesland, auch wenn die Regierung noch nicht gebildet worden ist, wo die AfD stärkste Kraft ist, bei weitem stärkste Kraft ist. Ich will da keine Angst schüren, aber denkst du auch, dass es ein Problem sein könnte, dass dieser Druck auf Schulen dann noch zunimmt, jetzt mal unabhängig davon, welches Ressort die AfD hat oder nicht?
Der Druck auf Schulen, glaube ich, ist in diesem Umfeld oder generell in Gesellschaft jetzt schon groß. Wir haben da ja auch bei anderen Gelegenheiten schon drüber gesprochen. Allein die Meldeportale, die in etlichen Bundesländern eingerichtet worden sind von der AfD, wo man vermeintlich nicht neutrale Lehrkräfte melden sollte und konnte, die sorgen natürlich schon für eine Verunsicherung und die sorgen für Druck und die sorgen für Stress. Und wenn wir dann sehen, dass ein Lehrer an der Schule, an der zufällig die Frau von Herrn Siegmund auch als Lehrerin arbeitet, Probleme bekommt und bis hin zu wahnsinnigen bürokratischen Verfahren, denen er sich jetzt stellen muss, angeblich Dinge, wo er gegen die angebliche Neutralitätspflicht, die es ja nicht gibt, verstoßen haben soll, dann sieht man einfach schon, wie stark sich da etwas verändert hat. Und in meinen Timelines tauchten dann durchaus auch mehrere Ratgebende auf, die sagten, so, ich habe hier nochmal zusammengefasst, liebe Lehrkräfte, was ihr dürft und was ihr nicht dürft, aber ihr dürft viel mehr, als die AfD versucht, euch einzureden. Also verlasst euch nicht darauf, auf diesen Druck und handelt nicht voreilig zurückhaltend, sondern steht ein für die Demokratie, denn ihr seid in der Regel verbeamtet und ihr steht auch für diese Demokratie.
Genau, wenn euch das nochmal interessiert, was da die Punkte sind, die die AfD vorhat, da können wir euch empfehlen, nochmal in diese Folge reinzuschauen von uns beiden. Wenn wir jetzt mal das Worst-Case-Szenario annehmen und die AfD kommt an die Macht beziehungsweise bekommt Bildung, was glaubst du, werden sie die Punkte, was die Schulpolitik angeht, dann sofort umsetzen oder glaubst du, sie würden eher abwarten und an welcher Stelle? Also weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die von Tag 1 an sagen, ab jetzt brauchen nur noch die Leute in die Schule kommen, die Lust haben, es gilt einfach nur Bildungspflicht. So einfach wird's ja nicht gehen.
Nee, die Bildungspflicht ist schwieriger abzuschaffen, aber was sie natürlich sofort machen können, ist Einfluss zu nehmen auf Schulkultur. Also auf die Frage zum Beispiel von Fahnen vor der Schule oder nicht Fahnen, ob da einmal in der Woche die Nationalhymne gesungen wird. Sie könnten hergehen und relativ schnell Einfluss nehmen auf Material, was benutzt wird, auf Curricula. Also das sind schon Punkte.
Also mich wird das ja nerven, die Nationalhymne zu singen. Ich habe ja nichts gegen die Nationalhymne. Mein 20-jähriges Ich hätte da mehr Probleme mit gehabt. Und ich verstehe auch diese Aufruhr und irgendwie Fahnen hinhängen löst keine Probleme, finde ich alles. Aber wenn da die Deutschlandfahne hängt, Schwarz-Rot-Gold, aus einer demokratischen Tradition entstanden und man die Nationalhymne mal singt, dann wäre ja erstmal nicht so viel anders. Gibt es auch, würdest du sagen, Dinge, die für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler eine direkte, konkrete Herausforderungen dann sind? Also nochmal, bitte versteht mich alle nicht falsch. Ich finde das auch nicht super, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, wie beispielsweise, wenn gesagt wird, jetzt nehmen wir mal das Deutsche Kaiserreich als Inspiration und Vorbild uns vor im Geschichtsunterricht.
Ja, aber die Dinge hängen ja zusammen. Die Deutung der Fahne und der Verweis sozusagen auf die Tradition von Schwarz-Rot-Gold, auf die demokratische Tradition, auch auf die Nationalhymne, die ja gegen die Kleinstaaterei sich textlich erstmal richtete. Ja, aber dazu muss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Und wenn das halt anders geframed wird, und das tut die AfD, indem sie sagt, Deutschland aber normal, das war ja einer der Werbesprüche, mit denen sie in den Wahlkampf gezogen sind. Wenn es dauernd diese Nennung des Begriffs Stolz gibt auf Deutschland, dann hat das, glaube ich, wenig mit einer differenzierten Auseinandersetzung mit Symbolen zu tun, die irgendwann mal entwickelt wurden aus einer Tradition heraus, sondern da geht es einfach um ein anderes Framing. Und wenn dann eben noch dazu kommt, dass bestimmte Zeitepochen stärker und anders und mit einer anderen Grundhaltung in den Unterricht aufgenommen werden oder verstärkt werden, dann greift das, glaube ich, schon sehr ineinander. Und das ist das, wo ich auch wirklich Bauchschmerzen habe, ne?
Wir alle Solidarität geht erstmal nach Sachsen-Anhalt.
Unbedingt.
Gegenüber allen Lehrerinnen und Lehrern. Wir schauen, was kommt. Und sobald sich da natürlich auch Gedanken daraus ergeben, die Lehrkräfte da mitnehmen können, sind wir natürlich hier auch im Podcast die Ersten, die sie möglichst vielen Menschen mitteilen. Wir haben heute vieles nur anreißen können. Im PISA-Berichtsband steht noch deutlich mehr übrigens auch. Es geht um Schulabsentismus, die Rolle der Eltern, einen ganz neuen Bereich, Lernen in der digitalen Welt. Wenn ihr dazu nochmal eine Folge wollt, dann schreibt bitte auf Spotify, was euch in Bezug auf PISA nochmal interessiert. Wir können natürlich nichts versprechen, aber vielleicht können wir ja sogar nochmal eine PISA-Folge machen oder uns nochmal ganz bestimmte Bereiche vornehmen. Sagt gerne Bescheid. Falls es nicht PISA wird in Armin, naja, 4 Wochen sehen ungefähr. Wir uns das nächste Mal.
Genau.
Hoffentlich nicht erst dann, aber jetzt hier im Rahmen der Schule brennt. Was würde die Glaskugel sagen?
Ich glaube, wir reden dann immer noch über Sachsen-Anhalt. Und entweder gibt es dann eine Klärung, wer das Kultusministerium übernimmt, welche Partei und welche Person. Und dann kann man schon sehr viel genauer wahrscheinlich sagen, was dort auf uns zukommt. Das Zweite, glaube ich, was vielleicht so als Ausfluss der PISA-Befunde von diesem Mal sich als Thema so ein bisschen etablieren könnte, wäre, glaube ich, nochmal ein Blick auf das, was frühkindliche Bildung angeht oder anders formuliert, mit welchen Voraussetzungen kommen die Kinder eigentlich in die Schule? Mhm. Und wenn man es ganz blöde sagen will, welches Material haben die Lehrkräfte, um dann damit zu arbeiten?
Ja, ich glaube, ist wirklich blöd, Armin. Also das geht so nicht. Da kriegst du 70 PISA-Punkte Abzug.
Ja, das sind 70 PISA-Punkte sind mehr als 3 Schuljahre. Also bitte, so weit kannst du mich doch nicht runterstufen.
So ist das. Ganz herzlichen Dank für heute, Armin.
Ich danke dir, Bob.
Und ihr Lieben, es geht natürlich nicht erst in 4 Wochen weiter, sondern in 2 Wochen haben wir in die Schule brennt schon einen der einflussreichsten deutschen Schulentwickler. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen, Themenvorschläge und Fragen habt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. dieschulebrennt@weiterhoeren.de. Die Schule brennt ist eine Produktion von Weiterhoeren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung Marie Seltmann. Postproduktion und Schnitt Martin Petermann. Und hier noch ein Veranstaltungstipp für euch und Sie alle. Beim Jugendmedientag am 12. November können alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland ab der 8. Klasse dabei sein. Es gibt ganz viele Veranstaltungen in den Studios und Redaktionen von ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Ein öffentlich-rechtliches Event also. Da zeigen wir, wie Medien gemacht werden und worauf man achten sollte. Es geht um Faktenchecken, KI verstehen, Journalismus kennenlernen und ganz viel ausprobieren. Zum Beispiel mal vor dem Greenscreen stehen. Außerdem kann man JournalistInnen für Workshops im Klassenzimmer buchen und es gibt 8 Livestreams. Motto: Repeat oder Reset, Social Media Neudenken. Alle Infos und Anmeldungen auf jugendmedientag.net.